Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Carina Schimmel und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar den Christopher Schacht. Und den Christopher habe ich vor 10 Minuten das erste Mal live gesehen, und überhaupt kennen wir uns kaum, was nicht heißt, dass ich keine Wahrnehmung von Christopher habe, die ich jetzt als allererstes mal mit dir teilen möchte. Denn in Wahrheit habe ich das erste Mal sein Gesicht gesehen auf seinem Buchcover, von dem er vielleicht gleich erzählt. Wenn nicht, findest du es in den Shownotes. Und mich hat ein Gesicht angestrahlt, was für mich gefühlt einfach nur Offenheit transportiert hat. Offenheit für das Leben, Offenheit für das Entdecken, Offenheit für die Schönheit, die überall um einen herum ist. Und so habe ich ihn jetzt auch wahrgenommen. Christopher ist ein wahnsinnig offener Geist. Und ja, es ist mir wirklich eine Ehre, dass er da ist. Vielen, vielen Dank, dass du da bist, lieber Christopher.
Ja, ich freue mich auch. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, also bitte, stell du dich erstmal vor, so wie du gerne gehört werden möchtest, damit die Leute auch wissen, wer du bist.
Gut, also ich stecke einfach mal den Steckbrief ab. Mit 25 Jahren studiere ich im Moment an einem theologischen Seminar in Hessen, bin aber gebürtiger Norddeutscher. Also dort oben, wo es richtig flach ist, kalt, windig, zügig, viel Regen. Dort bin ich aufgewachsen in Schleswig-Holstein und wollte dann einfach mal raus in die Welt, Sonne tanken, mal gutes Wetter auch erleben, Abenteuer mitmachen, und bin dann mit 19 Jahren direkt nach meinem Abitur auf eine Weltreise aufgebrochen. Ich habe noch einen Zwillingsbruder und eine 1,5 Jahre jüngere Schwester. Beide sind zu Hause geblieben, haben dann in Hamburg ihr Studium angefangen, und meine ganze Familie ist sowieso eigentlich sehr, sehr bodenständig, aber ich der einzige Herumtreiber. Und tatsächlich bin ich wegen mangelndes Reisebudgets nur mit 50 Euro aufgebrochen auf diese Weltreise, dann 4 Jahre in der Welt unterwegs gewesen. Und obwohl ich mir da anfangs nicht so ganz sicher war, ob das auch klappen würde, habe ich tatsächlich den Erdball in dieser Zeit einmal komplett umrundet, und das ohne Flugzeug. Also nicht ein einziges Mal habe ich ein Flugzeug betreten, sondern bin die Weltmeere übersegelt, über die Länder dann getrennt und habe mich so zu Lande und mit allen möglichen Verkehrsmitteln fortbewegt. Dann vor 2 Jahren, am, glaube ich, 21. August 2017, bin ich wieder nach Hause gekommen. Ja, dann in das Studium reingestolpert, könnte man sagen, das Buch über meine Reise rausgebracht und jetzt hier und dort immer mal mit aktiv. Hab letztes Jahr geheiratet, also so eine ganze Menge an Dingen, die zusammenkommen, und fühle mich total glücklich und zufrieden, würde ich sagen.
Es klingt einfach nur hochspannend, was du sagst, wirklich. Ja, vielen, vielen Dank. Und du hast uns heute auch einen wunderbaren Gedanken mitgebracht, stimmt's?
Ja, gleich zu viele eigentlich.
Lass uns mit einem starten.
Ja, also dieser wunderbare Gedanke ist tatsächlich mehr oder weniger eine Vision. Und ich glaube, diese Idealvorstellung haben viele von einer Welt, in der tatsächlich Menschen im Einklang mit sich selbst, mit ihren Mitmenschen, mit Gott zusammenleben. Also der Hebräer würde das als Shalom bezeichnen oder so, tatsächlich im kompletten Frieden oder in kompletter Harmonie mit sich, seiner Umwelt und der spirituellen Ebene, könnte man sagen. Ich als Christ werte das dann direkt auf Gott und Jesus. Und das ist, glaube ich, eine Vorstellung. Was heißt glaube ich? Das ist tatsächlich die Vorstellung, die mich im Moment am meisten prägt und dazu bewegt, zu tun, was ich tue. Also es war vor einigen Jahren nicht so, als ich auf meine Weltreise aufgebrochen bin. Wir meisten, denke ich, starten erstmal von uns selbst ausgehend. Und da ist vielleicht auch gerade in der Pubertät und in den Teenagerjahren dann erstmal so der Gedanke, der mit Selbstfindung überschrieben wird. Aber das ist tatsächlich, denke ich, so ein bisschen das sich selbst kennenlernen. Wenn man dann Probleme mit sich selbst hat, sicherlich auch das mit sich selbst ins Reine kommen. Aber man merkt dann später, dass jeder eigentlich zu einem gewissen Grad irgendwo gestört ist. Man könnte sagen, einige auffälliger als andere, aber wir alle haben irgendwo eine kleine Meise. Und dann sich trotzdem da so anzunehmen, wie man ist, und kennenzulernen und mögen zu lernen, denke ich, das ist so ein Anfang, den ich dann eben mit meiner Reise verwirklicht habe. Und dann so viele Leute kennenzulernen, die einem reichen, das motiviert einen dann auch dazu, richtig das zu hinterfragen, hey, Moment mal, geht es mir eigentlich wirklich nur um mich? Möchte ich nicht eigentlich noch weiter? Und wie wäre eine Welt, in der wir tatsächlich aufeinander zugehen würden und probieren würden, als allererstes andere Leute zu bereichern? Und aus diesem Gedanken heraus habe ich dann geschaut, Moment, kann ich nicht irgendwie auch selbstloser leben? Es gibt einen Gedanken, der das ganz schön illustriert, der kommt gar nicht von mir, sondern von einem Chinesen, der mal gesagt hat, wenn du einen Tag lang glücklich sein willst, dann geh angeln. Vorher hat er noch gesagt, wenn du eine Stunde lang glücklich sein willst, mach ein Nickerchen, aber einen Tag, dann geh angeln. Wenn du eine Woche lang glücklich sein willst, dann Moment, vielleicht muss ich das nochmal neu anfangen. Ja, ich habe die Zwischenstücke verloren, aber so irgendwie, also wenn du einen Tag lang, wenn du eine Stunde lang glücklich sein willst, so, dann mach ein Nickerchen, einen Tag lang, dann geh angeln. Wenn du einen Monat lang glücklich sein willst, dann heirate, hat dieser Chinese gesagt, dass, ich glaube, zu dem Zeitpunkt wurden die Menschen noch verheiratet. Jedenfalls hat ihn das einen Monat glücklich gehalten. Wenn du ein Jahr lang glücklich sein willst, dann erbe ein Vermögen. Und wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, dann lebe dein Leben für andere. Helfe anderen Menschen. Und das kommt so von diesem chinesischen Sprichwort her. Und ich weiß, dass du ja auch, habe ich ja eben gerade erfahren, selber viel mit chinesischer Medizin und wahrscheinlich dann auch teilweise Philosophie konfrontiert bist. Ja. Und die gleiche Worte hat auch Albert Schweitzer aufgegriffen und hat gesagt, er weiß zwar nicht, was die Leute in ihrem Leben machen werden, als er mal zu jüngeren Menschen geredet hat, aber er hat gesagt, er ist sich sicher, dass die Leute, die das glücklichste und erfüllteste Leben haben werden, sind diejenigen, die es nicht für sich selbst, sondern für andere leben. Hm. Und mit solchem Gedankengut habe ich mich dann, nachdem ich mich genug um mich selbst gedreht hatte, würde ich sagen, dann immer mehr und weiter beschäftigt und habe aber gemerkt, Moment, das hat aber ein Limit. Ich kann nicht mehr geben, als ich nicht auch selber habe. Und so toll auch dieses Ideal ist, dass ich das für andere leben möchte, es gibt dann trotzdem irgendwo immer Momente, vielleicht liegt das auch im Charaktertyp, aber wo ich mich dann so ein bisschen ausgelaugt fühle oder nicht mehr so richtig motiviert fühle und ich dann sagen würde so, aber jetzt bin doch erstmal ich wieder drin oder nicht. Und das habe ich dann so in einem Glaubenswandel erlebt, als ich dann sehr viel christlicher geworden bin auf meiner Reise, dass ich dann aus dieser Beziehung zu Gott, zu Jesus, dann so viel Kraft beziehen konnte, dass tatsächlich diese Liebe, die Gott für die Menschen hat, mich dann wieder angespornt hat, auch andere zu lieben und mir wiederum viel mehr Kraft gegeben hat, als ich so von mir aus hätte. Und das Geniale ist dann herauszufinden, dass tatsächlich auch seine Vorstellung und seine Vision von dieser idealen Welt sein, man könnte sagen, wunderschöner Gedanke, dann eine perfekte Welt ohne Leid ist, ohne Probleme und aus Liebe heraus, aus freien Stücken einander Gutes tun. Und eine Welt, in der wir im Moment noch nicht so leben und ich denke auch, die es ohne übernatürliches Eingreifen vielleicht auch nie geben wird, aber definitiv eine Welt, auf die wir hinarbeiten können und die wir nicht aufgeben sollten.
Ja.
Und das ist so das, was mich treibt.
Ich finde, das ist ein wahrlich wunderbarer Gedanke. Und ich glaube, nur weil wir es uns nicht vorstellen können, heißt es nicht, dass es vielleicht irgendwann nicht doch in irgendeiner Form möglich ist. Aber Menschen wie du machen einfach den Anfang, weißt du? Es braucht Menschen, die den Anfang machen.
Dabei. Genau, und das Interessante ist, dass häufig begegnet mir, dass die allermeisten Menschen möchten ja sowas auch für ihr Leben. Und ich glaube, die allermeisten Menschen sehnen sich auch danach. Mhm. Und man verliert dann, also ich glaube, es gibt so verschiedene Dinge. Also eine Sache ist entweder, dass man den Glauben daran vielleicht verloren hat und ihn wiederentdecken muss oder ihn zwischendurch verliert. Eine andere Sache ist vielleicht auch Ablenkung. Es kommen dann wieder so viele Dinge dann dazwischen, dass man ja eigentlich immer vorhatte und immer wollte, aber dann doch wieder nichts draus wird. Und ich glaube, dass tatsächlich so einer der Geheimnisse, Visionen umzusetzen, A ist, sich selbst immer wieder drauf zu fokussieren, das zu visualisieren, aber B auch mit Menschen zu umgeben, die die gleiche Vision haben. Das heißt, ja, ich glaube tatsächlich, je mehr wir werden, desto kritischer wird dann eine Masse und desto mehr hilft es auch einander, dran genau. zu bleiben, weil die Grundintention, die ist definitiv da. Und wenn ich eins sagen kann von meiner Reise durch 45 Länder, so viele Menschen, denen ich begegnet bin, dann, dass die wirklich die allermeisten Menschen haben vom Herzen gute Intentionen und wollen eigentlich nur ein glückliches Leben für sich und andere.
Ja, ja, genau das ist es. Genau das ist es. Und ich glaube, was manchmal den Menschen fehlt, ist ein Schlüsselsatz, den du gesagt hast, wo du gemerkt hast, dass du dich selbst auslaugst und dann aber in deiner Verbindung zu Gott diese bedingungslose Liebe gespürt hast. Hm. Und diese bedingungslose Liebe ist unerschöpflich.
Ja, ich finde das so stark. Wir hören das meistens dann, wenn Freunde von uns heiraten, dann wird diese eine Stelle aus dem ersten Korintherbrief 13 dann vorgelesen im Neuen Testament. Da schreibt Paulus: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und das schon so vor ziemlich 2000 Jahren, mhm. wo er dann drei Kräfte identifiziert hat, durch die Menschen ganz, ganz viel bewegen. Also selbst mal aus Glauben haben Menschen Kathedralen gebaut oder meinetwegen Thor Heyerdahl, weil er an seine Theorie geglaubt hat, hat er da sein Bütchen gebaut und ist über den Pazifik gesegelt. Und also Glauben kann wortwörtlich Berge versetzen und dann die Hoffnung, durch die wir in Extremsituationen dranbleiben und eben nicht uns aufgeben, andere nicht aufgeben, sondern weil wir diese Hoffnung haben, nach vorne zu schauen. Und dann sagt Paulus aber, und es gibt die Liebe und das ist die größte unter ihnen. Also noch mehr bewegen, noch stärker als diese Hoffnung, noch unerschöpflicher als Hoffnung und Glaube ist die Liebe. Und ich finde, wir leben auch in einer Welt, in der wir manchmal Liebe so romantisieren, dass es sich schon fast kitschig anhört. Und es steht irgendwo auf Werbeplakaten und dergleichen und man hat es dann auf einer Hochzeit gehört und gerade als Mann denkt man sich dann so, ja, das ist doch alles so Gefühlszuselei. nicht. Und es ist genau das Gegenteil, wenn man es erfährt. Also es nur weil wir manchmal ein bisschen Kitsch draus gemacht haben, heißt es nicht, das ist nicht total real und echt ist. Und wenn man einmal davon gepackt ist, dann ist es so unglaublich, dass man tatsächlich das ganze Universum umarmen könnte in solchen Momenten. Also, ist echt unglaublich, ja.
Ja, das stimmt. Und sag mal, hattest du auf deiner Reise irgendwann mal einen Moment, wo du, und war, wenn es nur für Minuten war oder Sekunden, aber diesen Moment, wo du diese Vision schon gefühlt hast, als wäre sie da?
Ja. Viele Momente. Also ich glaube, das ist auch so ein Auf und Ab und ich habe das dann vor allem auch in Gebetszeiten immer mal wieder, gerade dann auch an Tagen, wo ich das überhaupt nicht erwarte. Also ich fand früher, als ich aufgewachsen bin, Gebet als etwas sehr, sehr Langweiliges. Also jeder probiert das irgendwo mal aus und ich finde es auch immer wieder interessant, wenn man Meinungsumfragen durchführt auf der Straße. Mehr und mehr Menschen sind sich gar nicht sicher, ob sie jetzt direkt an den Gott glauben oder nicht. Aber viele Menschen beten oder meditieren trotzdem und sagen, trotzdem glaube ich irgendwie, dass da was ist. Oder trotzdem probier es mal aus. Oder wenn ich selber in der Situation bin, wo meine Kräfte nicht mehr ausreichen, dann falte ich mal meine Hände und schicke mir ein Gebet nach oben. Und wer weiß, vielleicht kommt es ja an. Da sind wir dann sehr pragmatisch. Und jetzt mal abgesehen von solchen existenziellen Gebeten, habe ich beim Leben vor meiner Reise praktisch nie gebetet, also weil ich das als etwas sehr Langweiliges empfunden habe, dachte immer, das ist so eine Art Pflichtübung oder sowas. Fand das eher so reglementativ und wir verbinden mit Kirche ja auch etwas eigentlich eher in unserem Kulturkreis etwas eher Altes, Verstaubtes, vielleicht auch Finsteres oder so. Und solche Gefühle hatte ich auch an das Gebet geknüpft und habe ich auf meiner Reise gemerkt, dass dem überhaupt nicht so ist. Also zum Beispiel in Südamerika dann viele Leute kennengelernt, die dann eine total andere Einstellung drauf haben und sagen, wow, wenn ich die Hände falte, dann verbinde ich mich mit dem Schöpfer dieses Universums. Oder dann habe ich Beziehungen mit dem, für den ich praktisch geschaffen worden bin, um Beziehungen mit ihm und miteinander zu haben. Und also dann erfüllt sich praktisch so Teil meines Daseins, also so richtig krasse Blicke, die sie dann auf Gebet hatten. Mhm. Und wo ich dachte, wie kommt man denn zu sowas jetzt? So von alles, was ich kannte, ist vielleicht eine staubte Pflichtübung und die haben da so eine total abgefahren, hohen, schon fast existenzerfüllende Sicht drauf oder so. Und mit solchen Leuten umgeben, habe ich das dann auch mehr ausprobiert und dachte so, Gott, wenn du da bist, hallo, ich melde mich manchmal. Und die ersten Male ist nicht wirklich viel passiert, aber dann hat man dann plötzlich doch manchmal Gefühle, die man vorher noch nie hatte und die noch nie so da gewesen sind. Manchmal einfach so bestimmte unerklärliche, ja, ich sag mal, Schauder gepaart mit irgendwas anderem, wo man irgendwie so richtig spüren kann, irgendwie ist da gerade was. Und dann hatte ich einmal in Fortaleza, das ist so eine Hafenstadt da in Brasilien, in der Nähe, glaube ich, wo auch die Fußballer damals 2014 in der WM dann untergebracht waren, die war da auch irgendwo, ich glaube, ein bisschen weiter südlich noch an der Küste, aber in Fortaleza waren sie, glaube ich, auch. So eine brasilianische Hafenstadt, da hatten mich dann ein paar Leute mit zu einem Gottesdienst genommen. Und dann hatten die da abends so ein großes Jugendevent gehabt von 5000 Jugendlichen, die da Gottesdienst gefeiert haben, auch alle auf eine sehr lebendige Art und Weise, wie das teilweise in Südamerika so ist. Und aus Afrika kennt man ja Ähnliches. Hat jeder, glaube ich, schon mal gehört, so von den fröhlichen irgendwie Gottesdiensten, wo viele Leute da auch viel klatschen und tanzen oder so. Das kannte ich so aus Deutschland ja noch nicht. Und habe mich ehrlich gesagt aber auch an diesem Abend ein bisschen unwohl gefühlt, umgeben von so vielen Leuten, die da so offen wie sind. Und ich bin auch eher, obwohl ich extrovertiert bin, dann trotzdem analytisch veranlagt. Ich hatte ein Stipendium der Informatik, habe mein Abitur in Physik gemacht und sowas fand ich dann doch alles ein bisschen befremdlich, wenn Leute so, sag ich mal, sehr überschwänglich spirituell da unterwegs sind. Und dann am nächsten Morgen hatten mich die Leute, mit denen ich dahin war, zu dieser Jugendveranstaltung nochmal wieder in den Morgensgottesdienst geholt. Das war der gleiche Raum, wo am Vorabend 5000 Leute waren. Aber jetzt an diesem Morgen, so zwischen, keine Ahnung, 9 und 11 Uhr vormittags, waren da jetzt nur 100 Leute. Und das heißt, ziemlich, ziemlich leer. Alle Lichter an, viele weiße Stühle gestellt aus Plastik, so eine Gartenstühle. Und ich saß da irgendwo vereinzelt. Einige Leute waren relativ weit vorne und dann wurden ein paar Lieder gespielt mit Keyboard und Gitarre und alle haben so ein bisschen gesungen. Und während ich da so einfach so ganz für mich alleine war, so ein bisschen gesungen habe, so ein bisschen gebetet habe, dann hatte ich plötzlich vor meinem inneren Auge mich irgendwie in so einem weißen Raum, in einem weißen Bett gesehen. Und irgendjemand dann mit weißen Gewändern kam so zu mir da ans Bett und hat sich so ein bisschen über mich gebeugt. Und ich glaube, mein Mund war gerade offen. Und der hat dann so ganz sachte so reingeblasen. Mhm. Und ich, so in diesem Moment, als er das gemacht hat, vor meinem inneren Auge, ist dann wie so ein Strom von, sag mal, von Licht, von Energie irgendwie so von meinem Hals so nach unten gegangen. Hat sich so ganz langsam wie so eine warme Welle irgendwie von oben nach unten ausgebreitet, bis es so meine Füße erreicht hat. Meine Knie wurden ganz wackelig und zittrig und ich konnte gar nicht mehr richtig stehen und bin kurz zu Boden gesackt. Und dann war es auch schon wieder weg. Und ich habe mich fast wieder normal gefühlt und dachte, hä, was war das denn? Das ist ja enorm komisch. Und mich dann wieder hingestellt und wollte weiter singen. Und dann genau in dem Moment, als ich gerade wieder den Mund aufgemacht habe, kam das so zurück und so richtig wellenartig habe ich dann so ein gigantisches Gefühl an Freude, von Liebe, von Zufriedenheit, von Glück, von, sag ich mal, Wahrheit gespürt. Ich hätte echt explodieren können. Du weißt gar nicht, wohin damit. Das ist so, wow. Die ganze Brust geht auf. Es ist so unglaublich, ein Gefühl, das ich noch niemals zuvor hatte. Und ich hatte mich auch schon mal mit 17 mal auch ein bisschen orientiert, religiös oder so. Hat ein Freund von mir, dessen Mutter ist Buddhistin und die hat mich damit in ein buddhistisches Kloster genommen und in Hamburg gibt's das ja auch und so ein buddhistisches Zentrum und da hatte ich ein paar Meditationen mitgemacht und auch hatte auch mitbekommen, dass man dann auch über Meditation, sag ich jetzt mal, recht ekstatische Erlebnisse erleben kann und Drogen, sag ich jetzt mal, können ja auch ähnliche Gefühle hervorrufen, aber das war weder ein Drogenerlebnis noch ein ekstatisches Erlebnis, sondern das war irgendwie was ganz anderes. Und in dem Moment denkt man echt so, wenn jetzt die Welt stillstehen könnte, das könnte in Ewigkeit so weitergehen, es wird mir nicht langweilig werden, das wäre sowas von unglaublich. Und das ist erstmal mal so ein Moment gewesen, einer von mehreren Momenten, die ich so auf meiner Reise erlebt hatte, wo man dann tatsächlich so das Gefühl hat, so ein Stück weit berührt hier im Erde. Aber gleichzeitig kann man oder hab ich auch festgestellt, kann man nicht nur so auf so spektakuläre Art und Weise, wo man dann so ein Feuerwerk an Gefühlen auch in sich trägt, sowas erleben, sondern auch in ganz kleinen Dingen. Das kann schon sein, wenn ich jetzt gestern einkaufen war und am Supermarkt stehe und dann nur meine 4, 5 Artikel da im Arm trage und weil ich zu faul bin, eine Einkaufstüte mitzunehmen, habe ich das so alles schwer bepackt vor mir auf den Arm drauf und dann sieht das jemand und sagt, hey, möchtest du nicht vorgehen, kannst doch hier schnell nach vorne und dann schießen sich andere an und sagen, ja, bei mir kannst du eigentlich auch davor und dann kommt man schneller durch und solche, einfach sind solche kleinen Freudenfunken, solche kleinen Hoffnungsträger, würde ich sagen, die mitten im Alltag sind und die einem auch schon einen Vorgeschmack davon geben können, hey, wie wäre das, wenn wir alle so miteinander umgehen könnten, das wäre doch sowas von cool. Ja. Also auch da kann man schon totale Glücksmomente und Vorgeschmäcker, glaube ich, von sowas sehen, wo man dann sagen würde, in diesem kleinen Ausschnitt funktioniert tatsächlich dieses Ideal, das wir uns gesetzt haben. Und wer weiß, so viele solche kleinen Momente machen am Ende ein großes Ganzes.
Ja, das klingt großartig. Und bei mir kam gerade dieses Wort Selbstlosigkeit in meinen Kopf. Und das ist ja etwas, was ich mir nicht vornehmen kann. Selbstlos zu sein. Ja. Und wenn ich es mir vornehme, bin ich es nicht mehr.
Richtig.
Dann habe ich schon wieder eine Absicht dahinter.
Ja.
Und das ist eine...
Es gibt diesen Spruch im Englischen, to be humbled, also demütig zu sein, ist not to think less of yourself, also nicht von dir weniger zu denken, but to think of yourself less. Often, könnte man hinzufügen, aber weniger an sich zu denken. Also nicht weniger von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Das ist wirklich demütig. Und wir sind das so ein bisschen, gerade wenn es in so einem Selbstoptimierungswahn praktisch ist, in dem Zwiespalt, das, was Nietzsche schon gesagt hat, die meisten Menschen sind eigentlich aus schlechten Gründen gut. Also die sind nicht wirklich gut aus einem inneren Antrieb heraus, sondern zum Beispiel, weil sie gut sein wollen, arbeiten sie darauf hin und tun dann gute Sachen, aber nähren damit eigentlich ihr Ego und innerlich denken sie, guck mal, was ich für ein toller Mensch bin und wenn alle Menschen um mich herum so wären wie ich, sei es mal an meinem Wesen soll die Welt genesen, dann wären wir doch wirklich super. Und er sagt, also letztendlich zieht man dann kleiner sich nach außen hin gut verhaltene, aber innerlich total eklig aussehende Ego-Mahn heran. Und das kann auch nicht wirklich das eigentliche Ziel sein. Und da hat er schon wirklich in einem wunden Punkt, auch würde ich sagen, in unserer Gesellschaft mitgetroffen. Und Gott sei Dank gibt es auch Leute, die aus, ich würde mal sagen, egoistischen Motiven gut sind. Also besser.
Besser so als wenn man sich gar nicht. Mit einem
richtig. Und auf der anderen Seite stimmt das? Das ist dann, wir uns selbst im Weg stehen und wie ein eigener Deckel so nach oben wirken. Und wenn das der Antrieb ist, tatsächlich mit uns selbst und nicht selbstlos, dann werden wir uns früher oder später in die Quere kommen, weil dann tatsächlich nämlich das eigene Ego gegen die anderen steht und das eigene Ego so genährt worden ist, wird es auch am Ende die Oberhand behalten.
Ja, und gleichzeitig glaube ich, man kann es nicht immer ausschalten und wahrscheinlich muss man das auch gar nicht. Ich glaube, es zählt viel mehr die Intention, die Absicht, es wenigstens zu versuchen. In wirklich den kleinsten Momenten, so wie du jetzt erzählt hast, das mit der Supermarktkasse oder Autofahren, ja, Autofahren, da kommt ja so alles aus einem Menschen heraus, ne? Angestauter Wut, Ärger, Aggression, was alles noch so da ist und sonst nirgendwo einen Kanal findet.
Ja, auf dem Beifahrersitz merkt man meistens das wahre Gesicht hinter dem Menschen. Ja,
genau. Genau. Und aber wie gesagt, man kann es sich nicht wirklich vornehmen, aber es immerhin versuchen. Immer mal wieder.
Ja. Und es spielt, denke ich, auch sehr viel mit dem Weltbild zusammen. Also das finde ich sehr interessant, so die Außenwahrnehmung auch vom Christentum ist häufig, dass man, okay, man Man glaubt, dass der Mensch im Prinzip schlecht sei oder so. Sag mal, der Mensch ist ein Sünder, wird dann groß vorgehalten. Und ich glaube, das ist, dass wir A, natürlich eine falsche Definition von Sünder in unseren Köpfen haben. Wenn wir an Sünde denken, dann denken wir entweder an Stehlen, jemanden umbringen oder sowas oder irgendwelche völlig verklemmten moralischen, sexuellen Vorstellungen, die man damals im Mittelalter hatte oder so, über die wir längst drüberstehen. All solche Sachen verbinden wir mit dem Sündenbegriff, aber dass das tatsächlich eigentlich ein Beziehungsbegriff ist, und zwar der eine Beziehung zu Gott und miteinander oder beziehungsweise sogar sich selbst mit ausdrücken soll und ein Begriff ist, der sagt, dass genau einer dieser Bereiche nicht im Reinen ist. Wenn man sich daraufhin dann reflektiert, jedes Mal, wenn man mit sich selbst falsch umgeht, wenn man sich selbst nicht lieb hat, Jesus hat ja gesagt, dieses Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst und Gott von ganzem Herzen. Also die Nächsten lieben, sich selbst lieben und Gott lieben. Und jedes Mal, wenn wir in genau diesen Bereichen das Ziel verfehlen, das ist nämlich das griechische Wort für sündigen, Zielverfehlung, Paraptoma ist das, dann geschieht eigentlich genau das. Und das ist vielleicht ein bisschen abstrakteres Bild, als wir es gewohnt sind. Und trotzdem finde ich, hilft es einem auch total, weil wenn man sich selbst unter diesem Aspekt sieht, dass ich immer, das heißt mal, nicht ganz gut genug bin und dass ich genauso wie alle anderen in all diesen Bereichen noch jede Menge Luft nach oben habe und ja jede Menge Potenzial nach oben, dann denke ich nicht zu viel von mir selbst. Ich halte mich nicht für den Hero oder den King. Und wenn ich dann gleichzeitig trotzdem die Liebe und die Annahme und diesen Reichtum, der da drin steckt, für mich sehe, und erkenne, also im Christentum ist es dann, dass Gott Mensch geworden ist und zu uns kommt und er sich für uns einsetzt und ja, praktisch, dass all diese Verfehlung darin, uns zu lieben, andere zu lieben, Gott zu lieben, in Jesus dann zugedeckt werden, dann bin ich weder in der Gefahr, eben mich selbst so hoch einzuschätzen, noch zu niedrig, denn ich weiß, ich bin trotzdem unglaublich wertvoll in den Augen anderer. Und das aber nicht aus mir heraus, sondern weil andere Menschen mir diesen Wert geben. Und ich möchte anderen Menschen diesen Wert weitergeben, nicht weil sie das verdient hätten, ich habe es ja genauso wenig verdient, sondern weil sie enden in sich selbst sein sollen. Mhm. Und ja, ich glaube, das Weltbild häufig auch starken Einfluss darauf hat, wenn ich jetzt ein anderes Weltbild kontrastiere, dass alles, was ich in meinem Leben praktisch bekommen habe, dass es nicht ein Geschenk ist, sondern dass es das etwas ist, was ich mir erarbeitet habe, aus meinen eigenen Kräften heraus, dann werde ich auch ganz schnell dazu kommen, dass es tatsächlich an mir liegt, an meiner Expertise, an meinem Tollsein und alles, was schiefgelaufen ist, liegt daran, weil andere Leute nicht funktioniert haben und Versager waren. Aber und dann wird das wieder bestimmten anderen Charakterzügen von mir in die Hände spielen. Also
ja.
Ich denke, um das ganze Thema jetzt, das ich sehr weit aufgerissen habe, du kannst es ja vielleicht nachher zurechtschneiden oder sonst.
Nichts wird hier geschnitten, es bleibt alles drin.
Okay. Ich habe zu lange geredet. Also um das ganze Thema zusammenzufassen, ich glaube, noch tiefer liegend eben als unsere Gedanken und unsere Gefühle, unsere Aktion ist eben das grundlegende Weltbild, wie ich die Welt sehe und sie angehe, wie ich sie verstehe und daraus resultieren dann die anderen Dinge. Und wenn ich dieses Grundlegende angehe, dann ist das, glaube ich, die nachhaltigste Form, auch den ganzen Überbau, der darauf dann basiert ist, verändern zu können. Und ja, genau, ich mache hier einfach mal einen Punkt dahinter, sonst verliere ich mich da noch weiter.
Ja, wir könnten noch eine Folge anschließen wahrscheinlich. Ich finde das ein mega schönen eine mega schöne Schlussfolgerung, die du jetzt gerade hier noch drunter gelegt hast, ne? Dieses, wie sehe ich die Welt, ne? Und schaue ich auf die Welt aus durch die Brille, dass alles, was ich habe, ne, beginnend mit meinem Leben und alles, was ich bekomme, ein Geschenk ist. Oder erarbeite ich es mir? Weltbild Nummer zwei.
Ja.
Da darf jetzt jeder für sich selbst entscheiden, auf welcher Seite er sich da mal kurz austesten möchte. Ich bleibe bei Weltbild 1. Für mich, das ist viel, viel schöner. Außerdem liebe ich Geschenke und Überraschungen. Eine letzte Frage, die ich dir kurz noch stellen mag, ist, was eigentlich stelle ich eine ganz andere Frage, aber die passt jetzt irgendwie nicht. Was wäre ein erster Schritt, mit dem jeder so für sich mal anfangen könnte, so in deinen Augen?
Ja, du hast es ja jetzt schon ganz gut gemacht. Genau das eigentlich, mal drauf zu achten, wie sehe ich eigentlich die Welt und will ich sie so sehen? Und ist es eigentlich auch tatsächlich, wenn ich mir sie so anschaue, das Wesen der Welt selbst? Also ist es tatsächlich so, dass das alles mein Verdienst ist? Oder wenn ich vor 400 Jahren in Tibet geboren worden wäre, meinetwegen irgendwo in den Bergen, am besten noch mit irgendeiner Krankheit oder so, hätte ich dann zu dem gleichen Punkt kommen können? Wahrscheinlich nicht. Also es ist tatsächlich wahnsinnig viel geschenkt und auch vieles, allein die Bildung, die Möglichkeiten, die wir haben, die Zeit, in der wir leben, ist eben gar nicht selbstverständlich, sondern tatsächlich ein großes Geschenk. Und dann auch wieder die Frage, ja, was mache ich jetzt damit? Danke sagen. Wem sage ich da Danke? Wohin mit dieser auch Energie der Dankbarkeit? Und was macht das mit mir? Lasse ich mich davon verändern? Gut, jetzt nochmal, um das auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, dass unser Leben ganzheitlich sowohl aus einem Inneren und einem Äußerlichen besteht. Wenn jede Frau, die hormonell mal durch hohe Höhen und Tiefen gegangen ist, weiß, dass es nichts allein tut, sich nur auf das Gute zu konzentrieren, sondern positive Gedanken helfen auf jeden Fall und können einen längerfristig prägen, aber es gibt auch Momente, wo Hormone einfach ordentlich Macht haben. Und unser Körper einfach stark ist. Und deswegen denke ich schon, dass es Sinn macht, auf beides Acht zu geben. Sowohl zu schauen, dass ich einen gesunden Körper habe, dass ich den gut pflege, damit hoffentlich auch möglichst viel davon gut mitspielt, als eben auch auf mein Innerstes Acht zu geben. Und wir leben in einer Gesellschaft, die tatsächlich, glaube ich, eher äußerlich fixiert ist und eher viele äußerliche Ratgeber hat über Fitness und Co. und die Eiweißshakes, die an der Supermarktkasse dann schon stehen, zum mit rein legen in den Warenkorb. Und auch an der Schule haben wir Sportunterricht, aber wir lernen tatsächlich wenig, unser Innerstes zu reflektieren und dann gerade diese grundlegende Haltung der uns gegenüber, der Welt gegenüber, zu hinterfragen und zu schauen, ist es das, was ich will? Und ist es das eigentlich, was ich im Grunde genommen glaube? Und das wäre tatsächlich für mich der allererste Ansatz. Also wie sagt man immer so, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Also, genau. Ja, und dann von dort aus weitergehen.
Ja. Sehr schön.
Selbst Motivationstrainer heutzutage machen das ja ganz konkret, wenn du morgens aufstehst, nenne drei Dinge, wo du bist. Und du wirst du wirst deinen Tag glücklicher beginnen, als du sonst tust, und motivierter und beschwingter. Mhm. Und das ist mal so eine kleine Trainingsweisheit, die sich in den letzten Jahren sehr etabliert hat, aber eben weil sie auf einer fundamentalen Wahrheit fußt. Und wenn ich die Welt mit dankbaren Augen sehe, nicht nur morgens mit drei Fragen oder so, dann glaube ich, dann macht das eine ganze Menge mit uns.
Ja, das glaube ich auch. Dankeschön. Danke. Gibt es noch etwas, was du gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben magst? Oder fühlt es sich rund an für dich?
Ich glaube, das Wichtigste ist gesagt, ja.
Okay, wir machen dann Folge 2, gegebenenfalls.
Jawohl.
Okay, dann danke ich dir schon mal, dass du da warst und mein Gast warst und uns deinen wunderbaren Gedanken geschenkt hast. Und auch dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, danke ich sehr, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich hoffe, dass Christophers Gedanke dich inspirieren konnte und ein bisschen was in dir in Bewegung gebracht hat. Und wenn du magst, dann lass uns gerne für diese Folge ein paar Sternchen da. Wir lieben es, wenn es glitzert, wie du weißt. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest von meinem Podcast, dann abonniere ihn auf dem Kanal, der dir am nächsten ist. Und dann hören wir uns auch wieder in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Carina Schimmel und ich wünsche dir eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Deine Carina.